Radio Prag Nachrichten.
Prager Polizeidirektor wegen Korruptionsverdachts festgenommen. Präsident Klaus engagiert sich im Fall der in Sambia inhaftierten Tschechen. Wissenschaftler wollen Gesundheitszustand der Einwohner des Mährisch-Schlesischen Kreises untersuchen. Der Chef der Prager Stadtpolizei, Wladimír Kotrouš, wurde am Freitag wegen des Verdachts auf Korruption festgenommen. Darüber berichtete der Server Lidovky CZ am Freitagnachmittag. Der Polizei zufolge soll er Bestechungsgeld angenommen haben. Kotrouš ist seit 2002 Direktor der Stadtpolizei. Etwa 500 Leute haben am Freitag in Prag gegen Korruption und sinkende Moral bei Politikern protestiert. Zu dem Protest haben der Gewerkschaftsdachverband ASSO, die Eisenbahnergewerkschaft und die Ärztegewerkschaft aufgerufen. Nach der Versammlung auf dem Palacki-Platz am Moldauufer begab sich ein Aufmarsch zum tschechischen Abgeordnetenhaus, um die Abgeordneten zur Einrichtung einer parlamentarischen Kommission zur Überwachung von Ermittlungen in Korruptionsfällen aufzurufen. Diese Kommission soll den Gewerkschaftern zufolge die Polizeiarbeit kontrollieren. Im Fall der in Sambia wegen der angeblichen Spionage inhaftierten Tschechen engagiert sich auch Präsident Václav Klaus. Er hat seinem Amtskollegen Michael Sata einen Brief geschrieben, in dem er seine Überzeugung zum Ausdruck bringt, die Tschechen hätten nicht beabsichtigt, eine Straftat zu begehen. Die drei Touristen waren im Oktober verhaftet worden, nachdem sie in der Hauptstadt Lusaka Fotos von einem Militärflughafen gemacht hatten. Die örtlichen Behörden haben sie der Spionage beschuldigt. Bei einer Verurteilung droht ihnen eine Gefängnisstrafe von bis zu 25 Jahren. Die Umweltkommission der Akademie der Wissenschaften will den Gesundheitszustand der Einwohner des Mährisch-Schlesischen Kreises untersuchen, die langfristig unter einer hohen Luftverschmutzung leiden. Der Kommissionsvorsitzende Radim Schram empfiehlt daher die Schaffung eines Forschungsprojekts Lesko-Schlesien. Im Rahmen des Programms sollen die Ärzte verfolgen, ob die Investitionen in die Verbesserung der Luftqualität zu einem höheren Gesundheitszustand der Einwohner beitragen. Die ernste Lage erfordere nach Schram, dass die Regierung ein Konzept zur Entwicklung des Kreises und seiner Industrie beschließe, so wie es Anfang der 1990er Jahre bei der Entschwefelung der Wärmekraftwerke durchgeführt wurde. Der seit Anfang September vermisste Vizebürgermeister des Brünner Stadtteils Židenice, Aleš Vytopil, wurde ermordet. Die Polizei hat am Freitag bestätigt, dass die Leiche, die am Donnerstag in der Nähe von Brünn gefunden wurde, Vytopils war. Zwei verdächtigte Personen wurden festgenommen. Laut der Polizei hänge die Ermordung mit Vytopils politischer Funktion nicht zusammen. Motiv der Straftat waren persönliche Beziehungen. Der Tscheche Michal Březina belegt nach dem Kurzprogramm des Eiskunstlauf Grand Prix in Moskau den dritten Platz. Auf den führenden US-Amerikaner Jeremy Abbott verliert er im Moment 4,53 Punkte. Im Oktober hat der 21-jährige Březina den ersten Grand Prix-Titel seiner Karriere beim Skate America in Ontario gewonnen. Zum Schluss das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien bewölkt mit örtlichen Regenschauern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 3 bis 7 Grad Celsius. In Höhen ab 1000 Metern liegen die Werte um 0 Grad. Soweit die Meldungen mit Markéta Kachlíková.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks eingeschaltet. Und das sind unsere Themen heute. Protest gegen sinkende politische Moral. Die tschechischen Gewerkschaften prangern bei einer Demonstration in Prag die Korruption in Tschechien an. Konzert mit beweglichem Orchester. In einer tschechischen Inszenierung wird Heiner Goebbels Schwarz auf Weiß aufgeführt. Soweit die Themen in unserem Tagesecho. Danach bleiben wir weiter tschechisch-deutsch, denn im Sprachkurs bringen wir Ihnen weitere tschechische Namen für deutsche Städte und Länder bei. Und last but not least, nahe bei Prag zeigt eine Ausstellung das Leben der First Ladies aller tschechoslowakischen und tschechischen Staatspräsidenten. Das aber erst in etwa einer Viertelstunde in unserem Reiseland. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere Themen. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Das Verhältnis zwischen Regierung und Gewerkschaften ist in Tschechien oft nicht einfach. Auch die derzeitige Mitte-Rechts-Koalition schießt scharf gegen die Arbeitnehmervertreter, wird aber von ihnen aufgrund ihrer Reformen auch massiv unter Beschuss genommen. Am Freitag schalten sich die Gewerkschaften mit einer Demonstration auch in die Diskussion um die Korruption in Tschechien ein. Marco Zimmermann berichtet.
Sie häufen sich in letzter Zeit, Demonstrationen in Prag. Und an der Spitze der Proteste stehen meistens die Gewerkschaften. Als Institution werden sie hierzulande oft als Relikt aus der kommunistischen Zeit wahrgenommen und dementsprechend belächelt. Trotzdem gelang es ihnen in den letzten Monaten, immer wieder große Protestveranstaltungen zu organisieren. Nun wollen sie wegen der vielen Korruptionsfälle in Wirtschaft und Politik vor das Parlament ziehen. Bohumír Dufek vom Gewerkschaftsdachverband ASO. Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass der Verfall der Moral bei den Spitzen unserer Politiker beginnt, bei unserer Regierung, einschließlich der Parlamentarier und der Parteien. Diese Vorwürfe wollte Premier Nečas allerdings nicht unkommentiert lassen. Er fand nach der Regierungssitzung am Mittwoch deutliche Worte. Die jetzt auf einmal Antikorruptionsinitiativen gründen, erinnern mich an diejenigen, die Anfang Mai 1945, als es klar war, dass der Krieg gewonnen wird, ihre Seele als Partisanen entdeckt haben. Und der Premier führte weiter aus, warum er die Initiativen der Gewerkschaften zum jetzigen Zeitpunkt für opportunistisch hält. Diese Regierung hat eine klare Antikorruptionsstrategie. Die Schritte der Regierung in diese Richtung, davon bin ich überzeugt, haben den Raum für Korruption in diesem Land verkleinert. Die Situation ist deutlich besser als vor 2 oder 3 Jahren. Eben daran glauben die Gewerkschafter nicht. Ihrer Meinung nach ist der Kampf gegen die Korruption weit von einem Sieg entfernt. Und damit seien sie nicht alleine, so der Vorsitzende der Eisenbahnergewerkschaft Jaroslav Pejšer. Wenn der Premier glaubt, der Kampf sei gewonnen, dann nimmt er die Gegenwart nicht wahr. Die Menschen haben eine völlig andere Meinung. Das tschechische Fernsehen hat in einer soziologischen Umfrage zum 17. November ermittelt, was der größte Grund für die Unzufriedenheit der Menschen ist. Es ist die Korruption. Trotz der gegenseitigen Anfeindungen sind beide Seiten aber durchaus auch in der Lage, gemeinsam am Verhandlungstisch Platz zu nehmen. So konnten sich gerade Dufek und Nečas diese Woche noch auf neue Richtlinien zum Vorruhestand einigen.
Marco Zimmermann berichtete über den Gewerkschaftsprotest in Prag. Wir bleiben in der tschechischen Hauptstadt, gehen aber weg von der Straße. Die Prager Nationalgalerie, sie hat in den kommenden Tagen mehr zu bieten als nur Malerei. In ihren Räumen wird das tschechische Orchester Berg das Stück Schwarz auf Weiß spielen. Das Stück stammt aus der Feder des deutschen Komponisten Heiner Goebbels und ist eine aufwendige Mischung aus Konzert und Theater. Inszeniert wurde es von dem tschechischen Regieduo Skuter. Lena Drummer war für Radio Prag bei der Probe dabei.
Schwarz auf Weiß ist ein durch und durch ungewöhnliches Konzept. Die Musiker sitzen nicht auf Stühlen, sondern bewegen sich frei im Konzertsaal umher. Außerdem müssen sie auch ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen. Jakob Kotnik, Hornspieler im Orchester Berg.
Unsere Rolle ist, zu zeigen, die Gefühle nicht nur durch das Instrument, aber auch durch die eigene Persönlichkeit.
Dabei bedienen sie sich verschiedener Ausdrucksformen. Sie singen, tragen Gedichte vor und spielen sogar Federball. Ein bisschen albern könnte man denken, doch das trügt. Das Stück wurde von Heiner Goebbels komponiert, nachdem sein enger Freund, der Dramatiker Heiner Müller, verstorben war.
Es ist nicht so, wie Sie werden einfach zum Konzert gehen und sich zu befreien. Es bringt euch die Gedanken an die wichtigen Sachen im Leben.
Sich dieses Werkes anzunehmen, war also keine leichte Aufgabe. Es war nicht nur schwer, dem Geist des Stückes gerecht zu werden, teilweise stolperte das Team auch bei der praktischen Umsetzung. Ein solcher Stolperstein war beispielsweise das japanische Instrument Koto. Koto, was ist das? Das dachten sich auch die meisten Orchestermitglieder. Wie sollte man dieses in Prag auftreiben?
Es ist so, dass wir haben versucht, das Koto in Prag zu finden, um zu leihen. Und die Besitzer von dem Instrument haben gemeint, okay, wir leihen euch das, aber es muss spielen jemand, der kann das spielen.
Doch niemand aus dem Orchester konnte auf dieser mit Seide bespannten Zither spielen. Überraschenderweise fand sich aber in Prag ein Koto-Kurs, bei dem eine der Geigerinnen sofort angemeldet wurde.
Sie hat am Samstag angefangen, um zu lernen, und am Dienstag wurde das Koto hier und sie musste das schon spielen.
Ihr Spiel überzeugte, und so musste das Koto nicht aus der tschechischen Neuadaption gestrichen werden. Andere Passagen aus Goebbels Original wurden neu interpretiert. Doch wie reagierte der Komponist auf die Neufassung seines Werkes? Dazu Eva Koslova, die Sprecherin des Orchesters.
Er war eigentlich begeistert, dass jemand wird sein Stück neu machen. Als ich ihn zum ersten Mal geschrieben habe darüber, er war wirklich begeistert und auch zum Ende war er sehr zufrieden, dass wir eigentlich haben es geschafft.
Heiner Goebbels soll sogar auf einige Einfälle ein bisschen neidisch gewesen sein.
Schwarz auf Weiß wird am Freitag, Samstag und Sonntag, den 25., 26. und 27. November in Prag aufgeführt. Sie haben weiterhin Radio Prag eingeschaltet, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Und nun gehen wir auf Sprachreise. Fremdenführerin ist erneut Markéta Kachlíková.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie ahnen wohl bereits, dass wieder eine Erdkundelektion in der heutigen Ausgabe auf Sie wartet. Wir reisen diesmal in den westlichen Teil Deutschlands. Die tschechische Bezeichnung für die Bundesrepublik Deutschland hat sich nach der politischen Wende vor mehr als 20 Jahren verändert. Heute wird die wortwörtliche Übersetzung gebraucht.
Spolková republika Německo.
Vor 1989 sprach man aber von der Deutschen Bundesrepublik.
Německá spolková republika.
Dies war eine Analogie zur Deutschen Demokratischen Republik.
Německá demokratická republika.
Bei der Bezeichnung der Bundesländer handelt es sich meist um die Anpassung der deutschen Namen an das tschechische Sprachsystem. Der häufigste Suffix, den das Tschechische bei den Ländernamen nutzt, ist dabei
sko.
So gibt es Baden-Württemberg,
Badensko-Württembersko,
das Saarland,
Saarsko,
Hessen,
Hessensko,
Schleswig-Holstein,
Schleswig-Holsteinsko,
Nordrhein-Westfalen,
Severní-Porýní-Westfalsko
und Rheinland-Pfalz,
Porýní-Pfalz.
Über Bayern,
Bavorsko,
haben wir in unserem Sprachkurs bereits gesprochen. Spezifische Namen haben die Freie Hansestadt Bremen,
Svobodné Hansovní město Brémy,
sowie die Freie und Hansestadt Hamburg,
Svobodné Hansovní město Hamburg.
Im Übrigen bezeichnet man einen Bewohner Hamburgs auf Tschechisch mit
Hamburčan.
Das belegte Brötchen namens Hamburger ist
Hamburger
und umgangssprachlich heißt er
Hambač.
Da wir bereits bei den Städtenamen angelangt sind, hier noch einige Beispiele der tschechischen Kreativität bei der deutschen Topografie. Vom Westen her genommen spricht man hierzulande von
Cáchy,
dahinter verbirgt sich Aachen,
Trevír,
Trier,
Kolín nad Rýnem,
Köln oder aber etwa von
Mohuč.
Das ist nichts anderes als Mainz. Die Namen wie etwa
Tubinky
für Tübingen und
Göttinky
für Göttingen brauchen Sie nicht zu lernen. Diese klingen sehr veraltet und sind auch bei den meisten Tschechen kaum noch bekannt. Und in der nächsten Woche schauen wir uns erneut die Landkarte an, aber nicht mehr die deutsche, sondern die österreichische. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs. Am Mikrofon waren Markéta Kachlíková und Martina Schneibergová. Und Martina Schneibergová bleibt uns auch noch in den folgenden Minuten treu. Sie war im Mittelböhmischen Museum in Roztoky bei Prag und hat sich dort die neueste Ausstellung angesehen. Untertitel der Ausstellung ist Schicksal oder Mission. Denn es geht um das Leben und die Rolle der Ehefrauen der tschechoslowakischen und tschechischen Präsidenten. Einige von ihnen wurden von der Öffentlichkeit geliebt, andere wurden eher verspottet. Von einigen der First Ladies wusste man nur, dass es sie gab. Sie hören eine neue Ausgabe unserer Sendereihe Reiseland Tschechien.
Reiseland Tschechien.
Auf die Idee, eine Ausstellung über die Gattinnen der tschechoslowakischen und tschechischen Staatspräsidenten zusammenzustellen, kam Marcela Šašínková vor etwa 5 Jahren. Šašínková ist Kuratorin der Sammlungen des Mittelböhmischen Museums in Rostocke bei Prag, das im dortigen Schloss untergebracht ist. Nachdem sie Ausstellungen über First Ladies im Ausland gesehen hatte, beschloss sie, dies auch in Tschechien zu organisieren.
Ich war zuerst erstaunt, dass bislang noch niemand versucht hatte, eine Ausstellung über die First Ladies zu machen. Als ich mit den Vorbereitungen begann, wurde mir aber klar, warum. Ich habe fast 3 Jahre lang daran gearbeitet. Die Suche nach den Exponaten war wirklich anspruchsvoll. Ich nahm Kontakt mit dem Bühnenbildner Jan Ružička auf, der den Inhalt der Ausstellung ergänzte und für ihre künstlerische Gestaltung sorgte. Das, was hier im Schloss zu sehen ist, ist eigentlich sein Werk.
Beim Betreten der Ausstellungssäle hat man den Eindruck, dass es fast unmöglich ist, wirklich alle ausgestellten Dokumente durchzulesen und sämtliche Fotos anzuschauen. Zudem sind da noch viele historische Gegenstände ausgestellt, darunter auch Möbel und Kleider.
Die Ausstellung konzentriert sich vor allem auf Bildmaterial. Der Besucher kann sich eine Vorstellung der Frauen der tschechoslowakischen und tschechischen Staatspräsidenten während fast eines Jahrhunderts machen. Wir stellen aber nicht nur die Ehegattinnen der Präsidenten vor, sondern in einigen Fällen auch deren Töchter. Die Frau des ersten tschechoslowakischen Staatspräsidenten, Karlota Masaryková, starb schon 1923 und ihre Rolle übernahm zuerst ihre Tochter Olga und danach ihre Tochter Alice, die nicht verheiratet war und jahrelang an der Seite ihres Vaters stand. Sie hat sich um alle Angelegenheiten gekümmert, die mit dem Präsidentenamt zusammenhingen. Zudem war sie unter anderem Vorsitzende des tschechoslowakischen Roten Kreuzes. Ein weiteres Beispiel einer Tochter, die die offiziellen Pflichten der First Lady übernahm, war Milada Harová Radlová, die Tochter von Präsident Emil Hacha.
Die Porträts der First Ladies wurden durch Fotos von anderen zu der Zeit bekannten Frauenpersönlichkeiten ergänzt. Viele der Exponate werden zum ersten Mal überhaupt ausgestellt. Dazu gehörten mehrere Dokumente vom Masaryk-Institut, erzählt die Kuratorin.
Für den Bereich über das Ehepaar Beneš gelang es uns, mehrere Gegenstände aus der Villa im südböhmischen Sesimovo Usti auszuleihen. In der Villa verbrachte Hanna Benešová die Jahre nach dem Tod ihres Mannes. Zu sehen sind hier ganze Möbelgarnituren eben aus der Villa des Ehepaares Beneš. Bei der Suche nach Dokumenten zu den Frauen der kommunistischen Präsidenten stießen wir auf ein umfangreiches Fotoarchiv. Der zweite kommunistische Präsident Sabotodzki war offensichtlich ein passionierter Fotograf und hatte vor allem seine Familie fotografiert. Die Besucher sind oft überrascht, was für Fotos hier zu sehen sind.
Die Frau des ersten kommunistischen Präsidenten der Tschechoslowakei, des Stalinisten Klement Gottwald, wirkt auf den Fotos fast wie eine Karikatur ihrer selbst. Marta Gottwaldová kam aus sehr einfachen Verhältnissen, versuchte aber das zu überspielen. Sie trug auch bei Hitze Pelzkragen und ließ sich mit gnädige Frau ansprechen. Ihren ursprünglichen Namen Maria ließ sie in Marta ändern, der ihrer Meinung nach edler klang. Marcela Šašínková.
Die Dokumente über sie stammen zum größten Teil aus dem Archiv der Präsidialkanzlei. Es gibt hier kuriose Materialien, wie beispielsweise eine Urkunde über die Benennung eines Wanderwegs sowie eine Kinderkrippe nach Marta Gottwaldová. Es gibt hier auch Briefe, deren Verfasser um die Benennung einiger Obstbäume nach ihr bitten. Dazu ist es wahrscheinlich aber nicht gekommen, was auch beachtenswert ist.
erst mit Irena Svoboda, der Frau von Ludwig Svoboda, der Staatspräsident in den Jahren 1968 bis 1975 war, wurde wieder eine Frau First Lady, die es verstand, an der Seite ihres Mannes repräsentative Aufgaben zu erfüllen. Die ausgestellten Gegenstände und Dokumente stammen aus dem Nachlass von Irena Svoboda und wurden von ihrer Familie für die Ausstellung zur Verfügung gestellt.
Zu sehen sind hier auch einige Beispiele aus der Garderobe von Irena Svobodova, einschließlich ihrer Schuhe, Handtaschen und Reisesouvenirs. Sie war die erste Frau eines Präsidenten in der kommunistischen Zeit, die dafür sorgte, dass ihre Ausgaben nicht von der Präsidialkanzlei, sondern vom Gehalt des Präsidenten bezahlt wurde. Sie war seit den Zeiten von Hanna Benešová die erste Präsidentengattin, die sich auf eine gewisse Weise wohltätig engagierte. Damals durfte man nicht von einer Caritas sprechen, denn Caritas wurde in der kommunistischen Tschechoslowakei für kapitalistisch gehalten. Irena Svobodova setzte sich gemeinsam mit dem Kinderarzt Professor Dunovsky für die Errichtung des ersten SOS-Kinderdorfs in der Tschechoslowakei ein. Als Vorbild diente ihnen damals Österreich. Bis zu der Zeit war es in der kommunistischen Tschechoslowakei unvorstellbar, dass sich die Frau eines Staatspräsidenten für so etwas interessieren könnte. Die Caritas gab es einfach nicht.
Mit den Dokumenten über die erste und die zweite Ehefrau des letzten kommunistischen Staatsoberhauptes der Tschechoslowakei ist der Teil der Ausstellung über die Zeitepoche des Kommunismus beendet. Überraschend ist für die Besucher oft, dass die erste Frau von Präsident Husák, Magda Lokvencová, eine der ersten slowakischen Theaterregisseurinnen war. Präsident Husák ist in Tschechien ein Symbol für die sogenannte Normalisierung nach dem Prager Frühling. In Tschechien wohl bis heute populärste Präsidentengattin war die Frau von Präsident Václav Havel, Olga Havlová. Einige der Dokumente zu Olga Havlová stammen aus dem Prager Museum fürs Schrifttum. Einige wurden von Privatpersonen zur Verfügung gestellt.
Es geht um einen Teil von Václav Havels Korrespondenz, die wir als Briefe an Olga kennen. Hier sind einige der Originalbriefe zu sehen, die Václav Havel seiner Frau aus dem Gefängnis schrieb. Er hat uns diese geliehen. Wir stellen hier aber auch ein paar persönliche Gegenstände aus, die uns das Komitee des guten Willens zur Verfügung gestellt hat. Die Mitarbeiter waren sehr entgegenkommend und haben uns praktisch alles, was an Olga erinnerte, geliehen, einschließlich ihres Sessels. Das Komitee wurde von Olga Havlová gegründet und trägt ihren Namen. Ähnlich wie einst Masaryks Tochter Alice zusammen mit dem Architekten Plečnik am Umbau der Prager Burg arbeitete, haben Olga und ihr Mann gemeinsam mit dem Architekten und Designer Šípek an der Neugestaltung der Räumlichkeiten der Prager Burg geplant. Šípek entwarf beispielsweise die Stühle für den spanischen Saal. Zwei dieser Stühle, die Olga heißen, stellen wir hier aus. Architekt Šípek hat beispielsweise für diese Ausstellung eine Skizze gezeichnet. Es handelt sich um den Entwurf für eine Trauerlampe für Olga. In der Präsidialkanzlei war der Entwurf nicht mehr zu finden. Darum hat er für uns eine neue Skizze gemalt.
Olga Havlová und dem Komitee des guten Willens, das sie 1990 stiftete, ist zudem eine selbstständige Fotoausstellung gewidmet, die sich im Eingangsbereich zum Schlossgelände von Rostocki befindet. Die zweite Frau von Präsident Havel, Dagmar Havlová, wollte der Kuratorin zufolge ursprünglich an der Ausstellung mitarbeiten. Aus zeitlichen Gründen war es ihr dann nicht mehr möglich. Dagmar Havlová, die Schauspielerin ist, ist mit einigen Fotos, mit Dokumenten zu ihrer karitativen Stiftung Wisse sowie mit Theaterkostümen vertreten, die aus dem Prager Theater in den Weinbergen stammen. Die Ausstellung mit dem Titel Prvni Dámy, First Ladies ist im Mittelböhmischen Museum in Rostocki bei Prag bis zum 29. Februar nächsten Jahres zu sehen. Das Museum ist von Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Marca Šašinková denkt darüber nach, die Ausstellung in eine Wanderausstellung umzuwandeln. Interesse für die Ausstellung zeigte bereits Bratislava.
Soweit der Beitrag von Martina Schneibergova. Und mit dem Glamour der First Ladies geht unsere Sendung so langsam für heute zu Ende. Bis zur nächsten Ausgabe bieten wir Ihnen auf unserer Webseite noch weitere Informationen. Falls Sie nicht ohnehin schon dort sind, dann schauen Sie doch unter www.radio.cz. Dort finden Sie unter anderem regelmäßig aktualisierte Nachrichten sowie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat Sie Tiljanza. Auf Wiederhören und naslyšenou.